Campeones Podner. Campeones Casting. Moment. Campeones Casting. Campeones Casting. Campeones Podcasting. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Campeones Podcasting. Unser heutiger Gast steht an vorderster Front, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Rede ist von unserem neuen Generalmusikdirektor Patrick Hahn. Hallo, Herr Hahn.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Hahn, was haben Sie denn heute für uns vorbereitet?
Normalerweise stelle ich diese Fragen.
Deswegen sage ich das ja auch, ne?
Also ich glaube, ich bin ganz unvorbereitet, so wie ich es ungern habe, wenn sich jemand vorstellt bei mir.
Ha, jetzt können wir unseren Vorgesetzten mal auf den Zahn fühlen. Herr Hahn, Sie sind 1995 in Graz geboren und damit der jüngste Generalmusikdirektor im deutschsprachigen Raum. Wenn man so schnell Karriere macht, ist einem die Musik in der Familie mitgegeben, quasi als Sprungbrett, um eben schneller ans Ziel zu kommen?
Nein, in meinem Fall tatsächlich nicht. Ich weiß, dass es viel üblicher ist oder viel einfach gewöhnlicher, dass man irgendwo in der Familie einen musikalischen Ankerpunkt oder Vorfahren hat, die einem das in die Wiege legen. Das war bei mir tatsächlich nicht der Fall und ich glaube, dass das, also ich sehe das auch als großes Geschenk, dass es eben nicht der Fall war, weil ich konnte mich wirklich frei entwickeln. Ich konnte jeden Blödsinn ausprobieren und alles machen und dann mich selbst finden. Ich habe mich ja relativ bald gefunden, also ich wusste zumindest sehr früh, dass ich Musik machen will, in welcher Art und Weise auch immer. Aber meine Eltern haben das immer unterstützt, die haben mich dann halt, das war dann halt Taxidienst im weitesten Sinne eigentlich, dort zu dieser Chorprobe und dazu der Klavierunterricht und so weiter und so fort. aber die haben nie gesagt, komm, lern was Gescheites, werd Arzt oder sonst irgendwas, sondern die haben mich immer frei machen lassen und das war eigentlich das größte Glück.
Da sehe ich sehr viele Parallelen auch zu mir.
Ja, auch keine Musiker-Eltern?
Nein, überhaupt nicht. Also,
das ist doch schön, oder? Weil man hat ja ständig mit Musik zu tun im Job und wenn man dann mal wieder zu Hause ist und so also im Familienumkreis, muss man nicht auch noch dann drüber sprechen, oder?
Ja, gut, in meinem Fall, ich bin stets mit Kopfhörern bewaffnet und mit MP3 und allem drum und dran. Also bei mir ist die Situation dann ein bisschen anders. Ohne Musik gehe ich nie aus dem Haus, deswegen, das ist jetzt
aber ist das dann die Musik, die auch in der Arbeit erklingt oder,
nein,
oder ist dann Heavy Metal oder was ganz was?
Das ist dann wieder stimmungsabhängig.
Okay.
Also Heavy Metal ist auch dabei, aber hauptsächlich Hip-Hop. Aber nun gut. Da die Eltern Sie ja nicht zur Musik gebracht haben, welches war denn das eigentliche Schlüsselmoment, der Ihnen dann die Musik dann ins Leben gebracht hat?
Also ich glaube, ein großer Schlüsselmoment war, als ich so 11, 12 war und ich das erste Mal Stift und Papier kompositorisch irgendwie aneinander gebrachte und dann eine, also es klingt ein bisschen euphemistisch, aber es war sowas wie eine Oper geschrieben habe. Und es war damals, ich habe ja im Knabenchor gesungen, das war so das große Hobby, wo eigentlich alle irgendwie am Fußballplatz waren, war ich halt in der Chorprobe. Und es war super lustig, weil es war großteils mal ein soziales Experiment natürlich, mit vielen Gleichaltrigen zu singen und zu reisen und so weiter. Und dann war ich einer von den drei Knaben in der Zauberflöte in Graz an der Oper. Und ich kann mich zwar an den Dirigenten kaum erinnern, also das war damals noch nicht die Faszination, aber die Musik grundsätzlich und dieses ganze Theater rundum hat mich schon sehr fasziniert. Und dann hatten eben die beiden anderen Knaben und ich die Idee, ach, wenn Mozart das kann, dann können wir das auch. Und dann haben wir eine Geschichte verfasst, wie wir halt dachten, dass Oper läuft mit Liebe und Drama und Eifersucht und am Schluss sterben alle am Traualtar, also so richtig, wie es sich gehört. Und ich habe dann eine Musik dazu geschrieben ich habe nie komponieren oder sowas gelernt, aber ich habe halt viel kennengelernt durch das Singen und so ein bisschen Partituren gelesen und so selbst zusammengebastelt, halt, wie ich dachte, dass das vielleicht funktionieren könnte. Und dann habe ich das geschrieben und der Chorleiter war verrückt genug zu sagen, na, wenn du mir die Partitur ablieferst, dann sorge ich dafür, dass wir ein Orchester haben und dann führen wir das auf. und so war es dann auch. Wahnsinn. Als bei dieser Uraufführung ich dann das erste Mal vor dem Orchester stand, und dann mehr oder weniger dirigiert habe. Das war vielleicht so ein besonderer Schlüsselmoment, wo für mich klar war, ja, Musik, was viel anderes kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Aber zu dem Zeitpunkt müssten Sie ja dann sicherlich auch ein Instrument gespielt haben.
Ja, ich habe Klavier gespielt zu dem Zeitpunkt. Also begonnen hat alles ganz klassisch mit der Blockflöte, so wie ich glaube bei den meisten Kindern. Aber ich habe dann, also ich habe zwei Brüder und wir durften alle ein Instrument lernen. Und mein älterer Bruder, da irgendwo war eine Gitarre und der hat Gitarre gelernt. Ich habe dann Klavier gelernt, weil irgendwo gab es noch in irgendeinem Nachbarshaus ein Keyboard. Und mein junger Bruder, der durfte dann schon sich das Instrument wirklich aussuchen, weil dann stand halt nichts mehr herum. Und der hat dann Saxophon gespielt. Und ich habe Klavier gelernt und es war natürlich wahnsinnig praktisch, weil man mit dem Instrument einfach am einfachsten und am universellsten Musik darstellen kann, vor allem auch im großen orchestralen Rahmen. Aber von der Geige ist halt schwer, irgendwie eine Oper zu skizzieren. Am Klavier geht es dann schon einfacher und so war das tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes ein Instrument für mich in vielen Belangen.
Eben in dieser Kompositionsgeschichte, vor allem wenn man sich einige Interviews mit Ihnen anhört, kommt auch ein kleiner Schwenk über die Frittatensuppe vor. Was hat es denn mit dieser Suppe auf sich?
Also die Frittatensuppe ist der Titel dieser Oper, die ich da eben geschrieben habe mit 12.
Ah, okay.
Und die heißt nur deshalb so, weil eben nach einer Vorstellung der Zauberflöte wir drei Knaben mit dem Chorleiter in einem Gasthaus gesessen haben und Frittatensuppe gegessen haben. Also Frittatensuppe, das sind so, wie heißt das, Flädle-Suppe heißt es, glaube ich, in Schwaben und oder Pfannkuchen-Suppe. Also das war eine Suppe, die jetzt sehr beliebt und bekannt ist in Österreich. Und die haben wir da gegessen. Und das so hieß dann die Oper, weil am Anfang der Protagonist, der Hauptdarsteller, der Tenor im Gasthaus eine Frittatensuppe bestellt und sich in die Kellnerin verliebt. Aber der Wirt ist der Freund von der Kellnerin und dann nimmt es seinen Lauf und die Frittatensuppe wird von ihm vergiftet. Und am Schluss stirbt er auch dran und die Freundin und alle. Also so geht es dann. Deswegen heißt die Oper die Frittatensuppe. Das ist die einzige Geschichte dahinter.
Hey, hey, hey. Die Zutaten einer typischen Opernhandlung à la Verdi. Haben Sie denn auch eine Lieblingsoper, die jetzt schon geschrieben wurde?
Also das ist schwer. Mit Opern, eigentlich ist es egal, ob Opern, immer wenn die Frage zu Lieblings irgendwas kommt, dann ist es immer total temporär begrenzt, weil es meistens das ist, also im Idealfall, woran ich gerade am intensivsten arbeite. Also jetzt gerade befasse ich mich natürlich intensiv mit dem Tannhäuser, weil das jetzt bald dann als Premiere bevorsteht.
Ganz genau.
Und also das, je näher man sich mit sowas beschäftigt, umso mehr entdeckt man halt die Genialitäten in dem Stück und was das so toll macht. Und obwohl ich habe noch nie Wagner dirigiert, oder zumindest keine Oper von Wagner, aber ich habe schon ein bisschen die Befürchtung, dass ich vielleicht auch so einen wagnerianischen Zustand irgendwann mal einnehmen könnte. Also es macht mir schon wahnsinnig viel Spaß und ich merke einfach, wie toll das Stück ist. Aber jetzt wirklich eine Oper rauszupicken, könnte ich glaube ich nicht.
Weil Sie ja auch darüber geredet haben, man befasst sich mit dem jeweiligen Stück eben im Laufe des Probenprozesses. Was macht denn den größten Teil eben der Arbeit aus, die ein Dirigent eben in diesem Probenprozess hat? Hat es eher Schwerpunkte in der Vorbereitung oder die unmittelbare Arbeit mit dem Orchester, mit den Sängern und so weiter und so fort?
Also es sind zwei Paar Schuhe, ob man Konzert macht oder Oper macht, weil es ein ganz anderer Prozess ist. Also im Konzert ist das alles viel, viel kurzer, viel kurzfristiger, viel schneller wieder vorbei. Man hat 4 Tage oder so im Schnitt. Da sind 4 Proben drin und Generalprobe und Konzert. Und innerhalb dieser überschaubaren Zeit erarbeitet man das Repertoire mit dem Orchester und gegebenenfalls mit Solisten oder Solistin. Und dann ist es auch schon wieder gegessen. Und natürlich beim Solisten, man folgt dann den Wünschen von der Solistin oder dem Solisten. Aber im Orchester gibt es nicht so wahnsinnig viel, ich würde sagen, Demokratie in dieser Richtung, wo man sich jetzt wirklich austauscht und sich lange findet, was in der Oper was ganz anderes ist. Jetzt hier zum Beispiel, um beim Tannhäuser als Beispiel zu bleiben, ich komme natürlich nicht in die erste Probe für Tannhäuser und mache so wie bei einer Tschaikowski-Sinfonie jetzt irgendwie einfach von vorn bis hinten so, das ist die Idee und so machen wir das irgendwie, sondern ich komme mal mit einem Plan, wie ich mir das in etwa vorstelle, dann sehe ich, was hat unser Darsteller, der Sänger von für diese Rolle, die ja einfach extrem groß ist und extrem umfangreich, wie fühlt sich das für den an, was kann der machen, was ist für den bequem, was ist unbequem, und dann erarbeitet man wirklich über Wochen diese Rolle und findet sich dann irgendwo in einer guten Mischung aus, was fürs Orchester funktioniert und was vor allem für die Darsteller auf der Bühne funktioniert. Eben im Gegensatz zu einem Orchesterkonzert, wo dieser langwierige Austausch niemals stattfindet, weil er auch in dem Sinne nicht notwendig ist. Mhm. Aber in Opernproduktion hat man eben mehrere Wochen, um musikalisch und szenisch Details zu feilschen, so. Das ist eigentlich was ganz Schönes, weil es dann noch viel zugeschnittener auf jetzt diese eine konkrete Person ist.
Und was dann eben quasi den Schwerpunkt ausmacht der Arbeit, ne?
Ganz genau, ganz genau.
Von der Arbeit auf Reisen. Man muss ja logischerweise von einem Job zum nächsten fliegen, in Ihrem Fall, oder fahren, wie man halt eben unterwegs ist. Was nimmt man denn da eigentlich als Dirigent notwendigerweise immer mit?
Also ich werde mittlerweile auch immer ökonomischer und besser im Packen, weil mittlerweile, also ich liebe es, schöne Partituren zu haben, mit einem schönen Leineneinband oder irgendwie sowas, so was richtig, ein haptisches Glücksgefühl. Ich habe das nie verstanden, wenn Leute so ganz einfache Softcover oder solche Drucke und so weiter, dann habe ich das nie verstanden. Ich dachte, alles mit einem schönen Leineneinband und bla bla bla. Und irgendwer hat mal gesagt, naja, aber das ist so wahnsinnig schwer, das kannst du nicht herumziehen. Und das konnte ich nie, das konnte ich damals noch nicht verstehen. Heute verstehe ich es immer besser, weil allein diese Tannhäuser-Noten, ich glaube, das wiegt ungelogen 10 Kilo oder so, weil es sind drei Bände und großformatig und schweres Papier und alles Mögliche und endlos. Also man muss schon allein deswegen, weil die Noten, die man herumträgt, schon so viel Platz und Gewicht ausmachen, muss man sonst ein bisschen ökonomischer sein. Aber man muss dann halt irgendwie gut einplanen und es dann sich dran gewöhnen, was man irgendwie wohin mitnimmt und was man weglässt, weil es macht dann irgendwie auch in einem Hotel, wenn man dann irgendwo mal ein paar Tage oder so weiter ist, dann sollte man halt nicht zu viel mitnehmen, das man nicht braucht, sonst zahlt man es nur umsonst herum. Das ist ein endloses Thema, dieses Reisegepäck, was man wirklich braucht und was nicht.
Ja, gilt das auch für die Taktstöcke oder braucht man überhaupt mehrere Taktstöcke?
Ne, ich habe zwei. Ich habe zwei, allerdings eine lustige Sache ist mir jetzt vor kurzem passiert. Also ich habe zwei eigentlich nur aus dem einen Grund, weil wenn halt einer hin ist, dass man einen zweiten hat. Ja. Und ich dirigiere aber immer mit diesem einen, den ich jetzt seit 10 Jahren oder so habe. Und letztens, vor was denn, 3 Wochen oder so, war ich in London und habe dort eine Aufnahme gehabt und im Studio nach der zweiten Probe oder nach der zweiten Aufnahmesession kommt der Solo-Kontrabassist, der ja relativ weit entfernt sitzt von mir, auf mich zu und fragt mich, ob das irgendeinen besonderen psychologischen Grund hat, warum meine Taktstockspitze vorne irgendwie so 7 Zentimeter lang schwarz ist. Also warum die nicht durchgehend weiß ist, weil so ein Taktstock ist irgendwie weiß.
Okay.
Und dann war ich mal kurz verwirrt und habe dann auf meinen Taktstock geschaut und habe dann bemerkt, was er meinte. Der ist einfach schon so abgewetzt, dass dieses Weiß einfach schon. Und das war so spannend, weil für ihn ist es dann, wirkt es ganz anders, weil plötzlich dieser Niederschlag, diese Eins, dieser Punkt, den man zeigt, halt entsprechend eine halbe Sekunde früher stattfindet, als für die näher dran sitzen und auch das schwarze Ende des Taktstockes sehen. Und das war total, ob ich da irgendwelche so psychologischen Spielchen spiele, weil die immer zu spät sind, die Kontrabässe, und deswegen, die sind weit weg und sehen das dann nicht mehr und kommen dann entsprechend früher und so weiter. Ich sage, nein, es ist einfach nur hinnig und gehört irgendwie austauscht oder angemahlen. Aber insofern gibt es auch bei Taktstöcken dann offenbar Dinge, über die ich selbst auch nicht so nachgedacht habe.
Wobei, da würde ich gerne nochmal nachhaken, weil man hört ja immer Geschichten, beziehungsweise ich habe es ja auch mal erlebt, dass während der Vorstellung dann die Taktstöcke fliegen, also quasi aus der Hand fliegen und dann Kollegen treffen und hast du nicht gesehen. Ist Ihnen auch sowas passiert mal?
Mir ist einmal der Taktstock aus der Hand gerudert. Das war Gott sei Dank nur in einer Generalprobe.
Ah, okay.
Ist trotzdem wahnsinnig peinlich. Also das ist halt irgendwie dann lustig, wenn man da irgendwie gerade in seinem Element ist und herum werkelt da und dann fliegt das Ding irgendwo und landet vielleicht auch noch irgendwo auf dem Instrument oder irgendwo auf jemandem drauf. Also unfreiwillig komisch. Aber Gott sei Dank noch nicht in einem Konzert.
Da wir auch viel eben über das Sich-Bewegen jetzt auch gesprochen haben, wegen den Taktstöcken. Wir singen uns ein als Sänger, wir haben ein gewisses Warm-up. Was für ein Warm-up durchläuft denn eigentlich ein Dirigent?
Ja, gute Frage. Also sagen wir mal so, das Schöne ist, oder das Praktische ist, dass man rein theoretisch auch einen Kaltstart wagen könnte, weil es ist ja auch so, wenn Sänger einen schlechten Tag haben und die Stimme einfach nicht mitmacht, dann hört es das Publikum sofort. Wenn der Dirigent unkonzentriert ist oder einfach schlecht drauf ist oder das nicht funktioniert, dann kann das Orchester oder wer auch immer da gerade musiziert, sehr vieles, wenn sie denn wollen, wettmachen an Undeutlichkeiten oder Problemen, die da der Dirigent auslöst oder eben nicht löst. Insofern ist der Dirigent nicht so direkt wahrnehmbar vom Publikum, beziehungsweise das, was der Dirigent da gerade falsch oder richtig macht. Nichtsdestotrotz sollte man natürlich vor einer Vorstellung in das Stück reinkommen, also irgendwie einfach gedanklich da drin sein, weil man ja, wenn man selbst nicht in dem richtigen Mindset so irgendwie ist, dann ist natürlich schwer, diese Stimmung, die man haben möchte, aufs Orchester zu übertragen, beziehungsweise das Orchester dann aufs Publikum zu übertragen. Das heißt für mich, ich gehe dann halt vor dem Konzert nochmal innerlich irgendwie ein paar Stellen durch oder versuche da ein bisschen einfach in das Stück reinzukommen, rein gedanklich. Aber im Gegensatz zu Sängern und Instrumentalisten, die tatsächlich physisch sich aufwärmen, ist das bei Dirigenten nicht notwendig und ich kenne zumindest auch keine, die das in dieser Form machen würden.
Ich möchte nochmal zum Thema Komposition zurückkommen. Ich weiß, die Frage ist nicht adäquat, aber ich würde nach einem in Anführungszeichen Lieblingskomponisten nachfragen. Gibt es sowas bei Ihnen?
Also es gibt keinen Lieblingskomponisten, aber es gibt so ein paar Komponisten, für die ich mich besonders interessiere und auch das ist ein bisschen temporär. Es wechselt so alle paar Jahre irgendwie. Ich habe in den letzten ein, zwei Jahren begonnen, mich besonders fürs 20. Jahrhundert zu interessieren. Also ich habe zuerst einen Bogen um Beethoven und Mozart gemacht, weil ich immer dachte, das ist so schwer, das ist die Königsklasse. Also Mozart zu dirigieren ist wahnsinnig schwer, weil es wurde nicht geschrieben, um dirigiert zu werden. Und deswegen fühlte ich mich da immer total fehl am Platz. Und erst nach und nach konnte ich das ein bisschen zu entdecken, wie ich da wirklich aktiv mich dran beteiligen kann. Und bei Beethoven war es ähnlich, dass ich da einfach nicht wusste, was ich da noch hinzuzufügen hätte. Und dann habe ich das aber nach und nach für mich entdeckt und dann ging die Reise ein bisschen weiter eben ins Modernere. Und eben wie gesagt, seit zwei Jahren oder irgendwie so habe ich ein besonderes Interesse für das 20. Jahrhundert. Und da gibt es einfach so viele tolle Komponisten, die nach wie vor zwar mittlerweile vielleicht bekannt oder erkannt werden, aber die überhaupt nicht regelmäßig am Spielplan stehen. Und so toll auch Tschaikowski und Rachmaninow und Beethoven und Brahms und Bruckner und so weiter ist, und das werden wir auch weiterhin machen. Und ich mache das auch wahnsinnig gern, aber ich finde auch, dass es an der absolut notwendig ist, und auch unsere Aufgabe als ausführende Künstler in allen Gattungen, nicht nur das zu präsentieren, was die Leute eh schon können und wo wir eh schon wissen, dass die Leute das lieben und schätzen, sondern den Leuten auch etwas servieren, wovon wir guten Gewissens ausgehen können, dass die das auch schätzen lernen und so quasi Leute ein bisschen zu ihrem Glück zwingen sozusagen. Und da habe ich halt jetzt ein bisschen einen Schwerpunkt auf Charles Ives, den ich für den Pionier der amerikanischen Musik oder grundsätzlich eigentlich der modernen Musik auch für Europa sehe. Und dann darüber hinaus ein bisschen noch in jüngerer Zeit Schnittke beziehungsweise Zimmermann, die auch in dieser Saison beziehungsweise auch dann auch darüber hinaus repräsentativ in Erscheinung treten werden.
Wenn man über moderne Komponisten spricht, könnte man ja auch sagen, dass man nicht nur die Grenzen des Publikums austestet, sondern auch die der ausführenden Kräfte, oder?
Also ja, allerdings.
Für uns.
Allerdings, aber man darf nicht vergessen, wenn man heute an moderne Musik denkt und man denkt an irgendwelche Kreischereien und irgendwelche verrückten Dinge, die keiner aushalten kann, das gibt's alles, das gibt's alles. Und 95%, also erstmal als Hausnummer, der zeitgenössischen Musik, die heute geschrieben wird, oder 90 oder 80, wie auch immer, kann man so, wie sie ist, eigentlich wieder in die Schublade stecken. Aber das war nie anders. Das war auch zu Zeiten Mozarts und Brahms und so weiter nie anders. Nur hat eben die Zeit schon dieses Ausmustern, dieses Durchsieben schon erledigt. Und es ist dann nur, sind dann nur diese 10% oder 5% Musik dieser Zeit übrig geblieben, die man heute noch spielt. Und ich bin mir sicher, dass man auch in 100 Jahren dann nur noch diesen minimalen Prozentsatz an Musik, die heute entsteht, spielen wird, weil sich das eben über die Jahre einfach so aussiebt. Und da haben wir ja diese spannende Aufgabe, dann an diesem Filterprozess einfach teilzuhaben. Und das zeigt sich dann schon auch bei den Ausführenden, was ist denn möglich? Und oftmals ist mehr möglich, als man denkt. Also ich habe das kennengelernt, besonders als ich das erste Mal in Wien mit dem Klangforum gearbeitet habe. Das ist ein Ensemble für zeitgenössische Musik. Die machen den ganzen Tag nichts anderes als sowas. Ja. Und die machen, das sind totale Freaks, also im positivsten Sinne. Ich liebe die unendlich. Aber die machen alles und die können alles und die sind so, so engagiert und so mit so einer Lust dabei, wo viele andere Musiker längst sagen würden, ja, das geht nicht und mein Gott, das klingt ja nachher immer noch gleich falsch wie vorher. wozu üben wir das da so blöd, wenn das trotzdem immer nur irgendwelche Geräusche sind? Was ja nicht, das stimmt ja so nicht, aber so aufs erste Hinhören ist einfach, kann man schon verstehen, wo der Gedanke herkommt. Aber dann kann man einfach so viel mehr daraus entdecken. Und ich habe meistens die Erfahrung gemacht, dass auch die Ausführenden, ob jetzt Instrumentalisten oder Sänger, dass die auch nachher eigentlich mit viel Lust diese Sachen entdecken. Man kann sowas natürlich nicht immer machen, weil es einfach fordernd ist, auch physisch. Und zwischendurch braucht man dann wieder mal Bach und Mozart zum Seeleputzen. Aber zwischendrin mal irgendwie was wirklich Neues und Spannendes und Herausforderndes zu machen. Also ich glaube, daran haben eigentlich die meisten Lust.
Also ich kann von mir behaupten, Herausforderungen haben mich schon immer gereizt. Es wär schön, wenn sie auch zu meistern wären.
Deswegen. Ja, oft werden halt wirklich absurde Anforderungen gestellt, die einfach nicht auszuführen sind. Aber das trennt halt den Spreu wieder vom Weizen. Da merkt man halt, was sind die wirklich guten Komponisten, die wissen, wie weit können sie gehen, was ist möglich und was ist nicht möglich. Und es darf halt immer gerade so, wie auch in einer Karriere grundsätzlich, man muss immer so einen Hauch über dem, worin man sich komplett wohlfühlt. Wenn man immer nur das, was man weiß, was man super kann und worin man sich wohlfühlt, dann kommt man nie weiter, da kommt man nie vom Fleck. In jedem Belang, gerade so ein bisschen drüber, über den man sich wirklich wohlfühlt, das ist dann perfekt, weil dann wächst man. Und wirklich gute Komponisten wissen auch, was ist denn noch zuzumuten und was ist eine gute Herausforderung und was ist einfach Überforderung.
Bleiben wir bei modernen Kompositionen, in diesem Fall Ihren Kompositionen, denn nebst der Frittatensuppe haben Sie auch ein anderes Stück geschrieben, welches auch einen Preis für Kompositionen gewonnen hat. Die Rede ist von Amerausrica oder Amerausria, wie spricht man das aus?
Also da das ja in Amerika entstanden ist, während meines Auslandsaufenthaltes dort, ist nur eine Mischung aus Amerika und Austria und die Amis haben immer gesagt Amerostrica, also
ah, okay.
So im Endeffekt, glaube ich, in etwa, würde ich mal sagen.
Na, ich als Italiener bleibe bei Amera Austria. Das klingt irgendwie natürlicher für mich.
Klingt genauso blöd, ist egal.
Ist gut. An vielen Stellen klingt dieses Stück wie ein Film-Soundtrack für großes Blasorchester. Wie kam es denn zu dieser Entstehung dieses Stücks?
Also ich hatte ja ein Jahr lang in Amerika gelebt, war dann in einer Highschool, mhm, und hatte dort wahnsinnig viele Möglichkeiten musikalisch. Also dort gab es alles. Das war eine ganz normale Schule. Ich war 16, als ich dort war. Mhm. Dort gab es eben Jazzbands und Chöre, mehrere Marching Bands, Wind Orchestras, also große Blasorchester und alles und Musicals und also wirklich alles, was man sich irgendwie vorstellen kann. Mhm. Und ich habe dann auch bei allem mitgemacht, was irgendwie ging, und habe für das hiesige Orchester, dieses Blasorchester, mhm, dann ein Stück geschrieben, eben jenes. Und also das war schon wirklich gut, diese Orchester dort. Man muss sich vorstellen, das sind halt lauter einfach junge Leute, die in eine ganz normale Schule gehen, und die haben das so, wie wir halt dann auch Mathe und Biologie und so weiter hintereinander haben, haben die halt dann auch jeden Tag dann dieselbe Stunde Orchester oder sowas. Und die spielen da einfach. Und dann kriegt das so eine Selbstverständlichkeit. Und ich habe für die dann eben dieses Stück geschrieben, und wir haben das dann dort auch uraufgeführt, und das ging ein bisschen herum. Und mein Gott, das klingt so wie die Musik, die mich damals halt umgeben hatte dort. Diese Blasorchester, die ja sehr, sehr üblich sind an diesen Schulen in Amerika, die spielen halt so diese amerikanischen Komponisten, die alle halt so ein bisschen nach Hollywood klingen. Also ist jetzt sehr grob über den Kamm geschert gesagt, aber so in etwa. Und deswegen hat auch dieses Stück von mir so ein bisschen diese Anklänge da in die Richtung wahrscheinlich.
Da wir gerade ja auch gehört haben, was es in den USA für ein Angebot gibt eben an musikalischen und orchestralen Projekten und Kursen. Wenn Sie die Macht hätten, in österreichischen oder deutschen Schulen im Musikunterricht oder zumindest in den jeweiligen Lehrplänen irgendetwas zu verändern, was wäre das?
Also für mich wäre interessant zu sehen, dass Musik oder künstlerische Erziehung im weitesten Sinne denselben Stellenwert hat oder haben sollte und müsste wie eben naturwissenschaftliche Fächer. Weil,
finde ich auch.
Also zahlreiche Studien belegen einfach, wie wichtig das ist und wie vorteilhaft eine künstlerische Entwicklungshilfe quasi im schulischen Level sein kann, auch für sozusagen nicht künstlerische Zwecke. Also man weiß, dass Kinder, die singen, dass das kommunikationsfördernd ist und dass man dann auch so viel auch Soziales lernt, wenn man gemeinsam in einer Gemeinschaft musiziert und so weiter. Also all diese Dinge befruchten ja auch die Wirtschaft im weitesten Sinne, weil man immer dann kurzfristig halt denkt. Natürlich, ein Opernhaus bringt nicht so viel Steuergelder rein wie ein Autohaus, zum Beispiel jetzt mal auf 2 Monate gerechnet. Natürlich muss man da viel mehr Geld reinstecken in sowas, aber langfristig gesehen sind es einfach so wichtige Beiträge zu unserer ganzen Gesellschaft, dass man das bislang immer noch ein bisschen vernachlässigt, zumal alle immer sagen, ja, also besonders jetzt in Österreich, so das Musikland und Mozart und was weiß ich was, aber es wird teilweise schon auch ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil man muss eigentlich mit Kunst oder Musik konkret nicht in Berührung kommen, wenn man es nicht wirklich will, in seiner ganzen Schullaufbahn. Da hat man dann irgendwie, man kann sich dann ja entscheiden für einen anderen Lehrgang oder Fachkreis, und dann muss man eigentlich damit nie in Berührung kommen. Und das finde ich eigentlich sehr schade.
Ich möchte nochmal nachhaken, was quasi den Mehrwert anbelangt. In Deutschland zumindest eben über die komplette Laufzeit der Pandemie jetzt mittlerweile wurden ja auch diverse Studien getätigt, die dann eben zeigen, wie viel Mehrwert eben verloren gegangen ist, eben weil der kulturelle Sektor dann so runtergefahren wurde. Also dementsprechend würde ich jetzt sagen, dass der musische oder kulturelle Bereich generell auch wirtschaftlich wichtig sein kann. Also nicht kurzfristig logischerweise, aber längerfristig definitiv.
Ja, wahnsinnig wichtig sogar, weil wer würde denn ganz ehrlich nach Salzburg fahren, gäbe es dort weder die Festspiele noch Mozart noch irgendwelche Museen oder so. Oder wer würde nach Wien fahren, wenn es dort weder die Albertina noch die Staatsoper noch irgendwas gäbe? Ja. Das hat ja alles mit Kunst zu tun. Diese Häuser werden von Touristen regelrecht gestürmt, im Normalfall, wenn jetzt nicht gerade Corona wäre. Ja, Und es befruchtet ja die ganze Stadt, die ganze Hotellerie, die ganze Gastronomie. Alle haben ja gejammert. Warum? Weil die ganzen Wiener nicht mehr ins Lokal gehen. Nee, das war es auch nicht. Aber die ganzen Touristen fehlen einfach. Ja. Und das hat so eine riesige, schöne Wort, Umweg, Rentabilität, die einfach dadurch generiert wird. Das ist nicht zu missachten. Und ich weiß es nur von Österreich, dass der Prozentsatz an, also ich kann ihn jetzt nicht nennen, aber der ist wahnsinnig hoch an Einnahmen, die über eben Umwege aus dem Kulturbetrieb generiert werden, steuerlichen Einnahmen. Ja. Weil eben diese ganze Touristikbetrieb, Hotellerie, Gastronomie und all das, was da mitspielt, einfach ohne die Kultur zunichte gemacht wäre.
Ja. Gehen wir aber jetzt wieder zurück auf das Ausführende. Sie dirigieren ja nicht nur, Sie begleiten auch am Klavier, also uns Sänger am Klavier. Schafft das für Sie einen Ausgleich oder ist das nur eine andere Form, sich auszudrücken?
Also ich war ein Jahr lang auch als Chorrepetitor in Hamburg an der Staatsoper und habe dort viel gelernt, wie man mit Sängern arbeitet und was Sänger brauchen. Es ist ja ganz anders, mit Sängern zu arbeiten oder mit Instrumentalisten oder mit einem ganzen Orchester als Kollektiv, weil die alle ganz andere Bedürfnisse haben und andere Schwierigkeiten und andere Voraussetzungen. Und es ist halt natürlich der persönlichste und der direkteste Weg, einfach mit jemandem 1:1 zu arbeiten, weil als Dirigent bin ich ja immer irgendwo auch Vermittler. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Sänger eine Rolle probe oder sowas, oder auch mit einem Instrumentalisten beim Solokonzert, im Idealfall spiele ich dann natürlich selbst am Klavier, weil dann kann ich am besten einfach zuhören und mit ihm gemeinsam mitgehen und so weiter und muss dann nicht noch einen Pianisten zwischenschalten. Mhm. Also das ist einfach ein im wahrsten Sinne des Wortes Instrument, mit dem man mit jemandem an einem Werk arbeiten kann. Und das ist dann eigentlich das Schönste, wenn man da direkt ohne Zwischenstationen musiziert.
Da Sie ja gesagt haben, dass Sie an der Hamburger Staatsoper ja auch als Repetitor gearbeitet haben, um auch zu lernen, wie man mit Sängern arbeitet, gibt es denn Vorbilder oder Mentoren oder so etwas Ähnliches, die ihren Weg, quasi ihren Arbeitsweg geprägt haben?
Also ich glaube, als größtes Vorbild würde ich Kirill Petrenko nennen wollen, weil ich von ihm einfach wahnsinnig viel gelernt habe, vor allem auch, weil er so ein untypischer Dirigent ist. Mhm. Also weil er so, der lebt ja wirklich ausschließlich für die Musik. Der interessiert sich nicht für irgendwelche Marketing-Sachen oder Interviews oder irgendwie sowas. Der will einfach nur seine Ruhe, um musizieren zu können. Und es ist so eine ehrliche und aufrichtige Art, in der er arbeitet und so eine akribische Art. Also wenn da irgendwie um 10 die Bühnenprobe vorbei ist, dann setzt er sich mit der Aufnahme noch nach Hause und schickt um 3 an den Bibliothekar die ganzen Hinweise, die am nächsten Morgen um 10 Uhr dann in den Noten fertig eingetragen stehen müssen für die nächste BO. Dann sieht man auch, mit welchem Vertrauen er mit seinen Musikern arbeitet. Er ist ja auch ein sehr treuer Dirigent sozusagen, der gerne mit den Menschen arbeitet, die er gut kennt und vice versa. Und da ist es dann total spannend zu sehen, auf welchem vertrauensvollen Level da gemeinsam musiziert wird. Er weiß genau, was das Gegenüber da jetzt da braucht und umgekehrt. Und dann findet man sich sehr, sehr rasch. Und das ist etwas, das ich sehr bemerkenswert finde. Und einfach, wie er auch umgeht, also das war für mich eine tolle Erfahrung, mit ihm da an mehreren Produktionen zu arbeiten und das Bild so kennenzulernen.
Sie haben es ja vorhin schon verraten, Sie arbeiten gerade am Tannhäuser, unserer nächsten Premiere hier in der Oper Wuppertal. Gibt es etwas in dieser Oper, in dieser Produktion, in diesem Stück, worauf Sie sich am meisten freuen?
Worauf nicht, sondern eher worüber. Also ich freue mich, dass unser gesamtes Ensemble dieser Produktion wahnsinnig stimmig ist. Also das...
Vielen Dank übrigens.
Ja, ich finde, es passt wirklich von vorn bis hinten ausgezeichnet zusammen. Also das ist ja... Tannhäuser, es ist ein Stück, wozu man auch immer Gäste braucht, weil es erstens ein sehr großes Ensemble ist an Menschen, die da auf der Bühne sind, und weil die Hauptrollen eigentlich fast immer von Gästen gemacht werden. Also man hat selten einen Tannhäuser jetzt zum Beispiel gerade im Ensemble tatsächlich am Haus.
Weil es ja auch so speziell ist.
Eben, also es ist total speziell. Und ich glaube, wir hatten da wirklich Glück mit unserer Besetzung und haben da eine tolle Partie zusammen. Also das ist alles auch gut harmoniert, auch die ganzen Sänger untereinander, zu denen sie erzählen, dass das wirklich untereinander wirklich sich gut ergänzt. Und es macht die Arbeit mit dem Regisseur, macht Spaß. Ich glaube, da verstehen wir uns auch alle sehr gut. Also das... Ich freue mich sehr und alle Daumen gedrückt, dass da nichts Problematisches mehr aufkommt.
Nach den Symphoniekonzerten in der Stadthalle wird das dann Ihre erste Premiere sein hier im Opernhaus, also quasi Ihr Einstand.
Ja, ja, genau. Also wie vorher ja schon kurz besprochen, diese Konzerte gehen ja alle viel schneller. Also das sind ja immer nur so 4-5 Tage, die so ein Sinfoniekonzert oder sei es mal eine Woche in Anspruch nimmt. Eine Opernproduktion läuft ja über 6 Wochen oder länger. Insofern ist das einfach zu planen auch viel schwieriger. Solche Produktionen, die haben einen Rattenschwanz an Menschen hinten nach, die da zuarbeiten, von Schneiderei bis, weiß ich nicht, die ganze Bühnenbilder und die ganze Technik und alles Mögliche. Also deswegen, sowas braucht einfach noch viel mehr. Und aus irgendeinem dispositionellen Zufall eigentlich eher hat sich das so ergeben, dass meine erste Produktion in dieser Spielzeit und in dieser Amtszeit auch jetzt auf diese Premiere Anfang März fällt. Und insofern hat es jetzt ein bisschen gedauert, bis ich vom Konzerthaus jetzt auch ins Opernhaus überwandert bin.
Kommt da auch ein bisschen Nervosität auf?
Nein, Nervosität nicht, weil das hat zwar negative Konnotationen. Es ist eher eine positive Vorfreude. Also ich bin viel, vielleicht kann man sagen, angespannter oder so oder irgendwie ein bisschen vor der ersten Probe. Also weil das ist dann immer so das Kennenlernen, wie funktioniert es, wie ist die Chemie untereinander, wie funktioniert es mit dem Ensemble, mit den Pianisten, mit der Szene, mit dem Regisseur, all diese Gewerke, die da aufeinandertreffen. Das ist viel, viel spannender und anspannender am Anfang mal, ob das funktioniert. Wenn es dann einmal läuft, dann ist es eigentlich kein Grund mehr zur Nervosität, außer es passiert halt irgendwas oder es geht irgendwas schief oder es wird nicht fertig oder irgend sowas. Aber diese Gefahr haben wir nicht, also deswegen habe ich noch keinen Grund zur Nervosität.
Also ich zumindest werde alles dafür tun, dass es keinen Grund dafür gibt.
So, ist sehr gut, das, super. Das sind wir schon zwei.
Wird es denn nach der Premiere, wird es dann vielleicht eine neue Komposition dann noch geben? Abschließend?
Also von mir?
Ja?
Ich fürchte nicht. Also... Ich habe ja, das letzte Mal, als ich wirklich was komponiert habe, war 2019für den Chor des Bayerischen Rundfunks. Und da musste ich mich auch überzeugen lassen. Und das war natürlich idiotisch, weil ich konnte das gar nicht. Also ich hätte mich dann wahnsinnig überheblich gefühlt, wenn ich das abgelehnt hätte. Weil ich meine, jeder Komponist wird sich wahnsinnig drüber freuen. Und dann habe ich das gemacht und es war auch schön und so weiter. Aber ich habe weder die Zeit noch die Muße auch, ehrlich um viel was zu schreiben. Es gibt einfach interessantere Komponisten, ganz einfach. Man muss nicht alles machen. Deswegen, lieber Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und ich mache jetzt einmal das. Und wenn sich irgendwann wieder mal die Musse ergibt, dann schauen wir mal. Aber das steht jetzt zumindest nicht am Plan.
Da wären wir auch wieder bei unserer berühmt-berüchtigten Prestissimo-Runde. 21 schnelle Fragen, 21 schnelle Antworten. Herr Hahn, sind Sie bereit?
Jawohl, los geht's.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Ketchup oder Mayo?
Ketchup.
Wagner oder Verdi?
Wagner.
Frack oder Jeans?
Jeans.
Brille oder Kontaktlinsen?
Brille.
Duschen oder Baden?
Duschen.
Sekt oder Seltas?
Sekt.
Omelette oder Frittaten?
Frittaten.
Berge oder Meer?
Berge.
Tee oder Kaffee?
Tee.
Wien oder Wuppertal?
Wuppertal.
Stadthalle oder Opernhaus?
Stadthalle.
Morgens oder abends?
Abends.
Auswendig oder mit Noten?
Mit Noten.
Klavier oder Orchester?
Orchester.
Buch oder Fernsehen?
Fernsehen.
Nordsee oder Südsee?
Südsee.
Barfuß oder Lackschuh?
Barfuß.
Du oder Moll?
Du.
Schwebebahn oder Flugzeug?
Schwebebahn.
Süß oder sauer?
Süß.
Haben Sie noch Luft?
Ja, endlos.
Was ist denn eigentlich Ihr Lieblingsort in Wuppertal?
Ach, das ist schwer zu sagen, weil ich bislang so irgendwie eingeteilt bin mit Terminen und Proben hier und dort, dass ich eigentlich so den Weg von der Wohnung zum Opernhaus, zum Orchesterprobenraum, zur Stadthalle und dann hier und dort mal ein Meeting irgendwo dazwischen sonst noch nicht so wahnsinnig viel Zeit hatte zum Entdecken. Aber eigentlich hier am Opernhaus fühle ich mich ganz wohl. Es sind nette Kollegen und ein schönes Ambiente und Umfeld, also da kann man sich schon ganz wohl fühlen.
Und was machen Sie heute noch? Gibt es noch einen Termin? Oder?
Ja, heute gibt es noch eine Orchester-Alleinprobe für den Tannhäuser. Die fünfte von sechs. Und dann ist es auch schon wieder, dann geht es schon zusammen mit den Sängern und auf die Bühne und dann ist das Spektakel auch schon wieder vorbei.
Und das war's auch mit unserer Castingrunde aus dem kleinen Foyer der Oper Wuppertal. Vielen lieben Dank, Patrick Hahn. Dankeschön, dass Sie da waren.
Danke für die Einladung. Ich gehe davon aus, ich höre von Ihnen, ja, wie das Casting verlief.
Auf jeden Fall.
Gut, danke.
Auf jeden Fall. Aber rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie an.
Sehr gut.
Folgt uns auch auf unseren Social-Media-Kanälen @operwuppertal. Liked, kommentiert, abonniert. Gebt uns euer Feedback und auch eure Vorschläge, wen wir denn als nächstes vors Mikrofon bitten sollen. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Ciao, ciao.